InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Willkommen beim InfektioPod, dem Podcast für Infektionsmedizin. Wir machen den Podcast zu dritt und wir, das sind Elena, Annette und Till, drei klinisch tätige InfektiologInnen aus Hamburg. Der InfektioPod wird unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Willkommen zur 87. Folge des InfektioPods. Mein Name ist Till Koch und ich bin wie immer mit Elena Terhalle und Annette Hennigs hier zusammen. Hi, ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Super, wir machen ja heute den zweiten Teil von unserer Antibiotikaresistenz in gramnegativen Erregern. Folge. Wir hatten schon beim ersten Mal hatten wir uns ja schon mit diesen drei Schlagbegriffen ESBL, AMP-C und CAE, also carbapenemresistenten Enterobakterien, rumgeschlagen und heute gibt es die nächsten großen drei und es wird sozusagen immer schwieriger, vielleicht auch immer nerdiger. Wir kommen nämlich zu DTR Pseudomonas, zu CRAB und zu Steno und was diese Abkürzungen sind, das erklären wir euch dann auch natürlich. Genau, wie immer hört ihr viele Abkürzungen, aber es ist relevant, weil doch diese multiresistenten Erreger einfach auch bei uns leider immer häufiger vorkommen. Genau, und Elena, du fängst an mit dem ersten, ne? Wofür steht denn DTR?
Genau, DTR steht für Difficult to Treat. Genau, aber ich fange erstmal vielleicht ein paar Stufen vorher an. Und zwar geht es jetzt als erstes um den Pseudomonas aeruginosa bei mir. Es ist ja letztendlich ein Erreger, der uns häufig in der Klinik und Praxis begegnet und ja häufig schwierig zu behandeln ist. Pseudomonas ist erstmal ein gramnegatives Bakterium, gehört zu den Non-Fermentern und ist ein Bakterium, was in der Umwelt vorkommt. Manche nennen ihn auch, ich habe mit einer Mikrobiologin zusammengearbeitet, die hat immer gesagt, das ist so ein Pfützenkeim, wie auch der Acinetobacter baumani, die kommen da irgendwie alle, die sind so überall in der Umwelt und leben da, genau. Und häufig kommen halt hier Resistenzen vor. Und wir reden ja immer noch über die Guidance von der IDSA. Deswegen möchte ich einmal kurz darauf eingehen, wie die überhaupt MDR oder DTR oder wie auch immer definieren und beschreiben. Genau, also MDR Pseudomonas, also der Multidrug Resistance, wird definiert als Pseudomonas aeruginosa, das gegen mindestens ein Antibiotikum aus drei Antibiotikaklassen resistent ist. Und diese Klassen sind Penicilline, Cephalosporine, Fluorchinolone, Aminoglykoside und Carbapeneme. Das heißt, wenn der Pseudomonas gegen drei davon resistent ist, dann sprechen die von MDR. Und seit 2018 sind noch diese schwierig zu behandelnden, diese DTR-Bezeichnung hinzugekommen. Und ein DTR-Pseudomonas ist, von dem spricht man, wenn der resistent ist gegen Piptaz, Ceftazidim, Cefepim, Aztreonam, Meropenem, Imipenem, Celastin, Ciprofloxacin und Levofloxacin. Dann ist es ein DTR-Pseudomonas aeruginosa. Vielleicht noch mal kurz zur Wiederholung. In Deutschland sprechen wir eigentlich ja von 3 MRGN und 4 MRGN. Das ist beim Pseudomonas, hat eine Besonderheit, weil wir, das hatten wir letztes Mal schon besprochen, das hatte Annette erklärt, bei der 3 MRGN, bei den Enterobakteriezee ist es immer so, dass die Carbapeneme noch sensibel sind, alle anderen resistent. Beim Pseudomonas ist das aber anders. Da ist es so, dass wenn es ist egal welches, wenn noch eins sensibel ist, dann spricht man von einem 3-MRGN. Also zum Beispiel gibt es auch beim Pseudomonas den Fall, dass zum Beispiel Ceftazidim als Leitsubstanz sensibel ist, während die Carbapeneme resistent sind. Also das ist so ein bisschen besonders bei dem Pseudomonas im Vergleich zu den Acinetobacter baumani oder den anderen Enterobakterien.
Und wenn wir gerade schon über Resistenzen und Pseudomonaden reden, dann müssen wir noch über eine andere Besonderheit reden, nämlich das große I oder manchmal heißt es auch M in dem Resistogramm, was bei Pseudomonas immer überall steht. Ne?
Also du meinst jetzt ja die Klassifikation sozusagen sensibel, resistent und intermediär, genau, was früher genau, so ja, ja. bezeichnet war. Genau. Und letztendlich ist das I ja nicht das intermediär, sondern genau sensibel bei erhöhter Exposition. Das heißt, das sind Erreger, die eigentlich, die sind nicht resistent, sondern die sensibel, aber man braucht eine höhere Dosierung von den Antibiotika. Genau, und letztendlich ist es natürlich für alle Bakterien wichtig, weil, dass man einfach weiß, bei I, das bedeutet nicht resistent, was viele ja leider immer noch gleichsetzen. Mhm. Genau, und dann hatten wir in der letzten Folge eben schon besprochen, die Carbapenemasen. Und zwar ist es bei Pseudomonas so, auch wenn die so, also im Weiteren werden wir jetzt vor allem über die DTR-Pseudomonaden sprechen, also die Resistenz gegen die Klassen, die ich vorhin erwähnt habe, unter anderem ja auch die Carbapeneme. Und es sind bei Pseudomonas aeruginosa häufig liegen gar keine Carbapenemasen vor, sondern das ist häufig ein Zusammenspiel mehrerer Resistenzmechanismen, die die Pseudomonaden anwenden, um resistent zu werden gegen Antibiotika. Zum Beispiel ist eins die Hochregulation von Effluxpumpen. Das heißt, da sind Pumpen, die eingebaut werden, das wird hochreguliert und die Antibiotika werden aus dem Bakterium wieder rausgepumpt. Dann aber auch sowas wie Mutationen in Proteinbindestellen. Das heißt, wenn da Mutationen vorliegen, kann das Antibiotikum nicht mehr binden an der Stelle und kann nicht wirken. Und das sind viel häufigere Resistenzmechanismen bei Pseudomonaden, als jetzt das Carbapenemasen vorliegen. Und deswegen ist es in Deutschland auch häufig so, dass diese Erreger, wenn die zum Beispiel Meropenem resistent sind und aber Ceftazidim sensibel, die werden überhaupt nicht ins nationale Referenzzentrum für gramnegative Erreger eingesandt, um die genauer zu untersuchen. Oder man testet auch nicht bei jedem Pseudomonas dann sofort, der resistent ist gegen Meropenem, jetzt zum Beispiel auf eine Carbapenemase, weil man einfach weiß in solchen Fällen, dass häufig ein anderer Mechanismus vorliegt. Und ich finde, da ist es auch nochmal wichtig zu erwähnen, das hattest du in der letzten Folge ganz am Anfang gesagt. Wir denken ja immer, dass die, oder das meinst du, dass wir denken, dass die Erreger, wenn die jetzt zum Beispiel 3-MRGN sind, nicht immer automatisch dann, wenn wir ein Antibiotikum geben, 4-MRGN werden. Mhm. Aber tatsächlich ist es beim Pseudomonas häufig so, dass man auch unter der Therapie sieht, wenn man dem jetzt zum Beispiel einen Ceftazidim gibt und den beim nächsten Mal nochmal testet, dass der auf einmal Ceftazidim resistent ist. Und das liegt genau an diesen unterschiedlichen Resistenzmechanismen, den der immer so ein Wechselspiel, dass das Bakterium dann einsetzt, dass es mal hoch und mal runter reguliert werden, diese Resistenzmechanismen. Also deswegen finde ich es ganz spannend beim Pseudomonas, dass man da schon immer so ein bisschen zugucken kann, dass der seine Resistenzmechanismen wechseln kann und unterschiedliche, dass wir wirklich unterschiedliche Antibiogramme dann auch bei einem Patient sehen.
Der Pseudomonas ist da wirklich besonders, ja, weil der schneller drin ist als an diese anderen gramnegativen Erregern, ja, die bestimmten Resistenzen auszubilden. Ja.
Ja, genau. Und wie ich schon gesagt habe, Carbapenemasen sind relativ selten und das ist auch in den USA so. Das wird auch in der Guidance so beschrieben. Aber man muss halt im Hinterkopf haben, dass es ja in Deutschland und in den USA so ist, aber zum Beispiel in Lateinamerika oder in Asien gibt es sehr, sehr viele Carbapenemasen bei Pseudomonaden und das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf haben, wenn Patienten aus diesen Regionen, wenn wir diese Patienten, die aus diesen Regionen kommen, behandeln, dass wir daran denken. Haben wir solche oder liegen solche DTR-Pseudomonaden jetzt vor? Empfehlen die Kollegen in der Guidance, dass wir auch wirklich immer eine Resistenztestung gegenüber, also von den Isolaten machen gegenüber den neueren Beta-Lactam-Wirkstoffen. Da hatten wir letztes Mal ja auch schon drüber geredet, wie Ceftolozan, Tazobactam, Ceftazidim, Avibactam, Imipenem, Relebactam und Cefiderocol. Also da sollte man immer dann auch eine Resistenztestung durchführen und das wird hier auch in Deutschland bei uns so gemacht. Das heißt, da wissen wir dann, was wir theoretisch sonst geben können. Genau, und darauf sollten wir dann auch warten und gezielt, also je nachdem, aber entweder, wenn wir es noch nicht haben, kann man auch mal eine Kombinationstherapie machen, aber sobald wir ein Resistogramm haben, empfiehlt die Guidance hier auch ganz klar eine Monotherapie und spricht sich gegen eine Kombinationstherapie aus. Und das finde ich auch nochmal wichtig, weil das in der Klinik doch oft häufig noch rumgeistert, dass man bei Pseudomonas aeruginosa immer eine Kombinationstherapie besser ist als eine Monotherapie. Und da gibt es keine Daten für, dass das so ist, sondern da reicht wirklich, wenn wir wissen, das ist sensibel, auch eine Monotherapie. Und das sagen die hier auch nochmal ganz klar. So, was empfehlen die Kollegen denn jetzt in der Guidance? Also, wenn Meropenem resistent ist, aber wir noch eine Sensibilität gegenüber anderen Beta-Lactam haben, dann sollten wir diese auch geben, aber als High-Dose prolongierte Infusion. Wenn Meropenem, also die Carbapeneme jetzt sensibel getestet worden sind, aber auch die Beta-Lactam, anderes Beta-Lactam wie Piperacillin, Tazobactam intermediär getestet worden ist, dann sagen die Kollegen, wir sollen Piptaz in einer hohen Dosierung geben, weil das immer intermediär ist, aber in einer hohen Dosierung geben vor Meropenem, wo ein S steht. Und da genau, geben die eine klare Empfehlung. Und ich denke, das werden wir hier ja auch in Deutschland so machen, in den Kliniken. Oder das ist die Empfehlung. Liegt jetzt aber eine DTR-Pseudomonade vor, sollte man, wie jetzt schon mehrfach betont, die Therapie immer nach dem Antibiotikum richten. Und jetzt geben die klare Empfehlung. Jetzt haben sie das wieder so aufgebaut wie bei den anderen Erregern. Einmal nach unkomplizierter Harnwegsinfektion. Das hatten wir jetzt ja mehrfach. Dann bei komplizierter Harnwegsinfektion, Pyelonephritis und dann bei anderen Infektionen. Bei unkomplizierten Harnwegsinfektionen empfehlen die Ceftolozan-Tazobactam, Ceftazidim-Avibactam, Imipenem-Relebactam und Cefiderocol. Ja, und sagen hier, Tobramycin oder Amikacin kann man auch als Single-Dose einsetzen. Das ist auch eine neue Empfehlung hier in dieser Guidance im Vergleich zu dem letzten Jahr. Und hier erwähnen die auch noch Colistin tatsächlich als alternative Behandlungsoption für unkomplizierte Zystitis. Ich glaube, das hatten wir jetzt das in der letzten Folge ja schon wirklich mehrfach diskutiert. Oh Gott, so Reserveantibiotika bei einer unkomplizierten Zystitis. Die große Frage ist ja erstmal, würden wir die überhaupt behandeln wollen? Genau. Dann weiter die Therapie bei komplizierter Harnwegsinfektion und Pyelonephritis sind letztendlich die gleichen Antiinfektiva wie auch bei unkomplizierter. Bloß, dass das Colistin jetzt rausfällt. Und dass man die Tobramycin oder Amikacin nicht mehr nur als Single-Dose gibt, sondern über mehrere Tage, aber einmal tägliche Gaben empfiehlt. Und bei anderen Infektionen jetzt außerhalb der Harnwege sind letztendlich auch empfohlen als First-Line Ceftolozan-Tazobactam, Ceftazidim-Avibactam und Imipenem-Relebactam. Und hier ist Cefiderocol als alternatives Medikament angegeben und nicht als First-Line. Aber jetzt empfehlen sie bei den MBL, das hatte Annette ja in der letzten Folge ausführlich erklärt, die Metallobeta-Lactamasen spielen ja nochmal eine Sonderrolle und hier empfehlen die Kollegen Cefiderocol. Und als letztes gehen sie noch auf die Empfehlung ein von inhalativen Antibiotikatherapien bei DTR-Pseudomonaden. Das finde ich auch in der Pneumologie extrem, ist es ein extrem diskutiertes Thema. Und hier sagen die ganz klar keine Empfehlung von inhalativen Antibiotika, weil die Daten da einfach keine Verbesserung des Outcomes oder der Mortalität zeigen, wenn man zusätzlich zur intravenösen Therapie eine inhalative Therapie ansetzt bei den Patienten.
Das finde ich echt interessant. Das finde ich ja mega spannend, weil das ja wirklich, also das wird doch regelhaft gemacht, oder? Ja. Inhalative Antibiotikatherapie.
Ja, das wird regelhaft gemacht, aber letztendlich ist es so, dass es da wirklich keine klar guten Daten gibt, dass man das machen, dass es ein besseres Outcome hat. Mhm.
Spannend.
Aber letztendlich, ich finde das auch schon eine wichtige Diskussion, weil letztendlich ja auch so, wenn die Patienten viel Sekrete haben, multiresistente Erreger, dann sagt ja auch die deutsche Leitlinie sozusagen, man kann das diskutieren und überlegen, ob man das gibt auf den Intensivstationen. Und dann wird das einfach auch eingesetzt bei den Patienten.
Ja. Ja. Gut, dann mache ich mal die Überleitung zum Acinetobacter. Und zwar geht es jetzt um CRAB, genau, den carbapenem-resistenten Acinetobacter. Und es ist so ein bisschen ein besonderer Erreger, deswegen muss ich ihn einmal etwas mikrobiologisch beschreiben. Also das ist so ein gramnegativer Erreger natürlich, aber der ist so ein bisschen untypisch, sowohl vom Gram der Färbeverhalten als auch von der Struktur, von der Form. Also man sagt, es ist ein coccobacilliarer Erreger, also der sieht sozusagen so ein bisschen nicht eindeutig einen Kokos und nicht eindeutig einen Stäbchen, sondern manchmal so ein bisschen dazwischen. Und beim Gram-Färbeverhalten ist es wohl ähnlich, also dass der manchmal auch so als Gram-positiv fehlgedeutet werden kann, weil er sich dann nicht so richtig entfärbt, wie das sozusagen für so ein Gram-negatives Stäbchen eigentlich der Fall wäre. Genau, es gibt vor allem einen Spezies, also Acinetobacter baumannii, der für uns so am interessantesten ist. Es gibt noch insgesamt 15 sozusagen humanpathogene Spezies. Es gibt noch so einen anderen Acinetobacter calcoaceticus, das ist vielleicht einer, der ist mir schon mal begegnet, aber ansonsten ist, glaube ich, Acinetobacter baumannii, den man am ehesten gehört hat. Das ist auch ein Erreger, der zu dieser Gruppe der Non-Fermenter gehört, also Non-Fermenter heißt ja, dass die keine Glukose fermentieren können, um sie zu stoffwechseln. Das heißt, die brauchen ganz viel Sauerstoff, um die Glukose zu verwerten eigentlich. Und daraus kann man auch schon so ein bisschen ableiten, dass diese Non-Fermenter genau strikt aerob wachsen. Also die brauchen immer Luft, brauchen immer Sauerstoff und dass das alles Umweltkeime sind. Also die fühlen sich überall da wohl, wo es nass ist. Also sind so, werden manchmal auch als so Nasskeime bezeichnet. Genau. Und daraus kann man auch schon wieder jetzt zumindest für den Acinetobacter einen ganz wichtigen klinischen Manifestationsort sozusagen heraus da schlussfolgern, weil der Ort im menschlichen Körper, wo es nass ist und ganz viel Sauerstoff hinkommt, ist natürlich die Lunge. Das heißt sozusagen, die ein pulmonaler Fokus ist bei Acinetobacter baumannii-Infektionen relativ häufig. Kann auch andere Krankheitsbilder machen, kann auch Blutstrominfektionen, Katheterinfektionen, Haut- und Weichteilinfektionen und so weiter machen. Also kann auch sonst eigentlich ziemlich jedes Körperteil betreffen. Aber relativ häufig sind Pneumonien, insbesondere wohl in tropischen Gefilden. Also ich habe gehört, dass KollegInnen genau in den Tropen, dass da sozusagen Acinetobacter ein relativ häufiger Pneumonieerreger auch ist. Eine andere Besonderheit gibt es noch bei den Acinetobacter-Erregern, und zwar sind die so ausgesprochen umweltresistent. Also die können selbst auf Edelstahl, was ja eigentlich so sehr eine antibakterielle Oberfläche ist, können die tagelang, zum Teil wochenlang überleben und dann immer noch durch sozusagen Fomites, also durch eben unbelebtes Gegenstände auf Dritte, also auf weitere Patienten übertragen werden. Das heißt, das macht die Acinetobacter-Erreger insbesondere für nosokomiale Ausbrüche zu einem potenziell ganz großen Problem. Eine weitere Besonderheit bei den Acinetobacter-Erregern ist, dass die so unglaublich resistent sind. Also ich hatte gesagt, wir sprechen jetzt über den carbapenem-resistenten Acinetobacter. Und eine Carbapenem-Resistenz bei den Enterobakterien, über die Annette am Ende des ersten Teils unter dem Stichwort CAE geredet hat, das ist ja, wenn man jetzt alle Enterobakterien, die wir so im Labor finden, ist es die totale Ausnahme. Und beim Acinetobacter ist es aber andersrum. 80% der Acinetobacter-Isolate, die wir finden im Labor, sind CRABs. Also die sind Carbapenem-resistent. Also CRAB immer als C-R-A-B geschrieben. Genau, und sozusagen die restlichen 20% sind dann breit sensibel gegen Beta-Lactame, also die könnten wir dann auch mit Piptaz und sowas behandeln oder Fluorchinolon, aber sozusagen die allermeisten, eben 80%, sind carbapenemresistent. Gut, genau, diese carbapenemresistenten Acinetobacter-Erreger, die haben jetzt eine Schwachstelle, es gibt sozusagen ein Kryptonit gegen diese Acinetobacters, und das ist das Sulbactam. Das ist irgendwie witzig, weil es ist ja so eine Substanz, die wir beim Ampisulbactam, also bei mir in der Klinik sagen alle immer nur Unazid dazu, aber sozusagen ich versuche mal Ampisulbactam zu nennen, diese Kombination. Das ist ja was eigentlich wir hoffentlich als Erstlinientherapie empirisch bei jeder Pneumonie im Krankenhaus eigentlich einsetzen. Das ist wirklich ein Antibiotikum, was ich mehrfach am Tag anordne. Und das hat jetzt sozusagen als eine Komponente, nämlich als seinen Beta-Lactamase-Inhibitor, dieses Sulbactam eben dabei. Und das ist eigentlich ja so ein irreversibler Beta-Lactamase-Inhibitor, also so ein Suicide-Inhibitor. Und aber gegen diesen carbapenemresistenten Acinetobacter hat er jetzt eine direkte antibakterielle Aktivität auch. Und genau, deswegen ist das Sulbactam auch so eine Art Backbone, sag ich mal, in der Acinetobacter-Therapie. Genau, und es gibt viele Paper, viele Studien, die das untersucht haben, was man am besten gegen dieses CRAB macht. Man muss sagen, es gibt zwar viele Paper, aber die Fallzahlen sind immer noch sehr, sehr klein. Und ich will nur auf ein super Paper verweisen, was eigentlich so eine Art Meta-Paper ist, weil es die ganzen bisherigen Studien total gut zusammengefasst hat. Das heißt, Navigating Available Treatment Options for Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii Infections. Genau, das verlinken wir auf jeden Fall auch in den Show Notes. Und da gibt es so eine coole Timeline, wo verschiedene Studien aufgeführt sind, die eben verschiedene Therapieoptionen ausprobiert haben gegen CRAB. Und weil das eben so eine Art Endgegner, super resistenter Erreger ist, dieser CRAB, hat man von vornherein eigentlich Kombinationsstudien gemacht, also dass man meistens Standard of Care plus eine weitere Substanz getestet hat. Und jetzt habe ich gerade gesagt, das Kryptonit ist zwar das Sulbactam, aber das ist eigentlich eine relativ neue Erkenntnis, also die erst in den letzten Jahren so rauskam, weil ansonsten war über viele Jahre der Standard of Care immer das Cholestin. Und wie ihr vielleicht schon in der ersten Folge auch gehört habt, reagieren InfektiologInnen immer so ein bisschen allergisch, wenn sie hören, dass jemand mit Cholestin behandelt werden soll, weil das einfach ein Antibiotikum ist, was ganz dolle Nebenwirkungen hat. Also es hat unter anderem eine schwere Nephrotoxizität. Ja. Genau. Es liegt sicherlich auch daran, dass die PatientInnen, denen wir es geben, meistens die kränkesten sind. Trotzdem ist Cholestin ein Mittel, was sozusagen Nutzen-Risikobewertung, das schneidet es einfach sehr schlecht ab und wir wollen es, wenn es irgendwie geht, vermeiden, das geben zu wollen. Genau, was sagt jetzt die Guidance, die IDSA-Guidance, was wir gegen CRAB geben sollen? Also bevorzugte Medikament, was es in Deutschland auch noch nicht auf dem Markt gibt, ist sogar eine Kombination von Sulbactam mit einem weiteren Beta-Lactamase-Inhibitor, dem Durlobactam, also Sulbactam, Durlobactam. Das wäre sozusagen das Mittel der ersten Wahl. Weil es aber nicht gibt, macht man meistens eine Hochdosistherapie mit Ampicillin-Sulbactam. Und Hochdosistherapie heißt hier wirklich richtig hohe Dosis, also richtig hohe Dosis. Das wird bemessen nach der Anzahl von Gramm pro Tag, die man von dem Sulbactam dazu gibt. Und von dem Sulbactam soll man 9 Gramm Tagesdosis geben. Und wir kennen ja alle Ampicillin-Sulbactam, das sind 3 Gramm insgesamt, da haben wir 2 Gramm Ampicillin und 1 Gramm Sulbactam. Und da wollen wir jetzt sozusagen 9 Dosen gewissermaßen von pro Tag geben. Das heißt, man gibt insgesamt 27 Gramm Ampisulbactam. Oder man gibt an 3 Zeitpunkten 3-mal sozusagen die 3 Gramm Ampisulbactam. Also zusammenfassend empfiehlt die IDSA bei carbapenem-resistenten Acinetobacter, dass man immer eine Kombinationstherapie macht und dass man immer einen Sulbactam-Backbone macht. Also wo es das gibt, eben kombiniert Sulbactam-Durlobactam, aber wo es es nicht gibt, wie bei uns zum Beispiel, würden wir Ampicillin-Sulbactam hochdosiert nehmen. Genau, und das eben in einer sehr hohen Dosierung von 9 Gramm Sulbactam-Komponente pro Tag. Und alles Weitere, und zu dem hochdosierten Sulbactam soll man aber eben eine Kombinationstherapie machen mit einem weiteren Medikament. Und das kann jetzt entweder ein Polymyxin sein, also das Cholestin, oder Minocyclin oder Tigecyclin oder Cefiderocol. Das wären so die anderen, sagen wir mal, 4 in Frage kommenden Medikamente, die man vielleicht noch nehmen könnte.
Wird das noch gewertet in der Guidance, was man da als erste Wahl nehmen sollte? Oder gibt es da einfach so wenig Daten, dass man es eigentlich am Ende gar nicht weiß?
Nee, die haben jetzt nur geschrieben, zum Beispiel Cholestin. Dann haben sie geschrieben, dass man Minocyclin eher geben soll als Tigecyclin oder Cefiderocol. Aber ich glaube, von diesen sozusagen ist da haben sie nicht so eindeutig geschrieben. Aber man, ja, ich glaube, wenn einem sowas begegnet, genau, denkt man, oh crap, und das ist wirklich der Endgegner, ne? Einer der Endgegner, weil jetzt kommen wir noch zu einem anderen guten Endgegner, der auch sehr spezielle Behandlung bedarf.
Ja, jetzt kommt auch der hat ja noch so ein anderes auch großes Problem. Genau, also dann beschließe ich mal die illustre Runde der Horrorerreger mit Stenotrophomonas maltophilia is joining the party. Genau, also das ist auch noch ein Non-Fermenter, ein aerober Non-Fermenter. Das ist auch ein ubiquitär eigentlich in der Umwelt vorkommender Erreger, also auch so ein Feuchtkeim. Der hat so ein bisschen so eine Klassifikations-Odyssee durchgemacht. Der war mal dies und mal das, war auch mal eine Pseudomonade. Und so 1993 ist er dann tatsächlich Stenotrophomonas geworden. Und der ist nicht so ganz virulent wie so andere nosokomiale Organismen, kann allerdings extrem gut so Biofilme bilden und auch sehr gut alles Mögliche kolonisieren. Insbesondere so Lungen, Katheter, Risikopatienten, hämato-onkologische. Also der ist einfach ubiquitär in der Umwelt vorhanden. Und das ist schon wirklich die große Krux an diesem Erreger, weil man sich eigentlich immer wirklich fragen muss, ist das jetzt eine valide Infektion? mit diesem Erreger oder ist es eine Kolonisierung? Das ist häufig, finde ich, wirklich gar nicht so einfach. Also in so kaputten Lungen findet man den wirklich häufig. Man findet man den auch mal an einer Blutkultur aus einem liegenden Katheter, wo man dann irgendwie nicht weiß, ist das jetzt was oder klebt der einfach nur am Katheter. Häufig kommt der auch nicht alleine, ist dann irgendwie Teil von so einer polymikrobiellen Infektion. Und das finde ich, weil auch die Behandlungsoptionen so bescheiden sind, immer sehr, sehr schwierig, da wirklich dann zu sagen, ist das jetzt was oder ist das nichts. Sicherlich einfacher, wenn er in 10 Blutkulturen wächst, aber so in diesen Lavagen, Bronchiallavagen, wenn man dann Staphylococcus findet, dann ist das manchmal wirklich nicht ganz so einfach. Genau. Auch der hat so ein paar Resistenzmechanismen sich zusammen akquiriert. Der hat zwei so Haupt-Beta-Lactamasen, einmal so eine L1-Metallo-Beta-Lactamase, die Penicillin, Cephalosporine und Carbapeneme hydrolysiert und dann noch so eine L2-Serin-Beta-Lactamase, die hydrolysiert dann wiederum Aztreonam und auch so weitere Spektrum, also Cephalosporine mit weiterem Spektrum. Das heißt also, die meisten Beta-Lactam-Antibiotika sind ineffektiv. Dann gibt's eine intrinsische Aminoglykosidresistenz und der kann so on the way auch noch so Multidrug-Efflux-Pumpen akquirieren, sodass dann also auch variabel Cotrim, Fluorchidolon und Tetracyclin-Resistenzen aufgesammelt werden können. Also insgesamt eher unschön anzusehen. Dann gibt's auch, da bin ich jetzt tatsächlich zu wenig Mikrobiologe, aber es gibt offensichtlich wirklich Schwierigkeiten, Breakpoints zu bestimmen. Und da gibt es in der Resistenztestung auch, ist der nicht ganz so einfach. Es gibt tatsächlich bei der CLSI, also bei den Amerikanern, Breakpoints nur für 6 Medikamente, Cefiderocol, Levofloxacin, Minocyclin, Cotrim und dann 2 Medikamente, die man eigentlich nicht mehr gibt oder nicht mehr verfügbar sind, nämlich Chloramphenicol und Tizacilin-Clavulansäure. Und die Eucast hat noch Breakpoints für Meropenem und Imipenem quasi zusätzlich. Genau, also so, das schon mal, um den einzuordnen. Und jetzt ist tatsächlich da eine große Änderung in diesem Update reingekommen. Die Empfehlungen der Guidance sagen jetzt also tatsächlich generell Kombinationstherapie, also ganz im Gegensatz zu allem anderen, was wir bisher gehört haben, von 2 wirksamen Substanzen. Und zwar in absteigender Präferenz Cefiderocol, Minocyclin, Cotrim und Levofloxacin. Alternativ Ceftazidim, Avibactam plus Aztreonam. Wir erinnern uns, der hat eine Serin- und eine Metallobeta-Lactamase. Da kann man dann wieder dieses Inhibitionsspielchen spielen, was wir bei den Carbapenemasen irgendwie schon gespielt hatten. So, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir dieses Kapitel, weil ich da echt drüber gestolpert bin, dass jetzt hier in Erstlinientherapie Cefiderocol empfohlen wird, habe ich mir das wirklich nochmal gründlich durchgelesen, auch die Studien, die da zitiert worden sind, angeguckt. Und die Datenlage ist ja wirklich grauenhaft, muss man sagen. Also für diese Cefiderocol-Empfehlung wird da eine, für die Kombinationstherapie gibt es eine retrospektive Studie, die gezeigt hat, dass es eigentlich keinen Unterschied gibt in der Mortalität von Kombinationstherapie versus Monotherapie, allenfalls in der Subgruppe der Immunsupprimierten und Schwerkranken mit so etwas höheren Apache-2-Scores. Und für diese Empfehlung First-Line-Cefiderocol, das sind hauptsächlich tatsächlich mikrobiologische und Tierversuchsdaten. Also man sieht, dass die meisten Isolate nahe 100% sind empfindlich gegenüber Cefiderocol. Okay, no surprise there, ist ja irgendwie auch das neueste Medikament. Es gibt tatsächlich auch bislang keine einzige Resistenz in Patientenisolaten beschrieben. Es gibt so Laborresistenzen schon, aber noch nicht aus Patienten. Und was jetzt hier so als der Hauptpunkt hervorgehoben wird für dieses Cefiderocol, ist, dass es ein Hasenmodell gibt, wo man mit dem Cefiderocol versus Cotrim eine Eradikation des Erregers im Lungengewebe gesehen hat und ein besseres Survival in Hasen. So.
Aber beides mono gegeben, Annette. Also
beides mono gegeben, okay. Genau. Mhm. Cefiderocol versus Cotrim. Deutlich besseres Survival mit Cefiderocol. So, aus Menschen gibt es irgendwie Case Reports. Es gibt eine Studie mit 5 Patienten, wo 4 gestorben sind. Also das ist jetzt auch nicht so toll. Naja, aber das Panel suggests also Cefiderocol erste Wahl als Teil einer Kombinationstherapie. Ich finde das unter vielen Umständen schwierig, insbesondere weil Cefiderocol ja eines der wichtigsten Medikamente für Metallo-Beta-Lactamase ist. Also das jetzt in der Schwierigkeit tatsächlich zu entscheiden, ist das eine valide Staphylococcus-Infektion? Klammer auf, ungefähr 15% der Isolate, oder ist das irgendeine Kolonisierung? Also ich habe ja nichts dagegen, wenn man jetzt jemanden mit einer Stenotrophomonas Sepsis in der Neutropenie Cefiderocol gibt, weil es vielleicht am besten wirkt. Aber wenn man jetzt irgendwie jedem, wo man Steno in der Lunge findet, auf einmal Cefiderocol reingießt, ist natürlich schwierig.
Ja, plus ich habe es vorhin bei dem Acinetobacter-Kapitel vergessen zu sagen, aber ich wollte ja noch einmal sozusagen diese Studie erwähnen, diese Credible-CR-Studie, bei die sich sozusagen angeguckt hat, Cefiderocol versus Standard of Care, und nochmal sozusagen das Standard of Care bei dem Acinetobacter heißt in der Regel Colistin, also so ungefähr das schlimmste Antibiotikum, was man sich vorstellen kann, und da hat das Cefiderocol deutlich schlechter abgeschnitten als das Colistin, also das hatte sowas wie, ich glaube, fast 50% Mortalität und das Colistin nur 18% oder so. Also sozusagen dramatischer Unterschied zu Ungunsten von dem Cefiderocol bei dem Acinetobacter. Genau, und eine ganz wesentliche Studie, die so ein bisschen die Alarmglocken für das Cefiderocol geläutet hat, weil es auch so im Gegensatz zu diesen ganzen In-vitro-Daten ist, ne? Also sozusagen, dass man in vitro irgend alles Mögliche mit Cefiderocol umbringen kann, ist sozusagen kein Wunder. Aber ob das jetzt auch in vitro funktioniert, gibt es mal zumindest gehörige Zweifel dran. Ne?
Absolut, genau. Und also wie natürlich bei vielen Sachen gibt es jetzt hier keine vernünftigen, irgendwie großen randomisierten Studien, aber gut, das ist jetzt irgendwie empfohlen. Mhm. Genau, als zweite, also alternativ hatten wir ja schon gesagt, Ceftazidim Avibactam plus Aztreonam, das ist auch eine gute Option, über 90% Empfindlichkeit, so bei den nachgewiesenen Isolaten. Tetracycline sind auch eine Option, in der Regel High-Dose-Minocyclin. Die Studien sind schlecht, weil oft Niedrigdosis-Medikamente gegeben worden sind, zusätzliche Antibiotika, ja, nein. Und Vorsicht nochmal hier, wie bei allen Tetracyclinen, schlecht für Blutstrominfektionen und für Harnwegsinfekte. Und tatsächlich das Cotrimoxazol, was ja in Deutschland eigentlich noch so Standard of Care ist, High-Dose-Cotrimoxazol, wird hier sehr sagen wir mal, kommt hier nicht so gut weg. Man muss sagen, wir haben in Surveillance-Studien auch über 90% In-vitro-Aktivität, muss man sagen. Dann wird hier sehr darauf rumgeritten, dass es nicht bakterizid ist gegen Stenotrophomonas, nur bakteriostatisch. Von dieser Klassifikation und Kategorisierung hatten wir uns, dachte ich, eigentlich auch schon ehrlicherweise verabschiedet. Wie gesagt, dann wird hier nochmal diese Hasen-Studie herangezogen, wo das Cotrimoxazol wie besser abgeschnitten hat.
Das Cefiderocol meinst du?
Das hat besser abgeschnitten bei den Hasen,
genau,
als das Cotrimoxazol. Ja.
Ja, genau.
Ach so, ja, genau. Genau. Ja. Und und es gibt dann Vergleichsstudien versus andere Medikamente, die dann teilweise gleiche Outcomes zeigen. Also das ist auch hier wieder eine schwierige Gemengelage, ehrlicherweise. Man muss fairerweise natürlich schon sagen, das ist ein Hochdosisregime, was man in der Regel ja gibt. Das ist nicht unproblematisch von den Toxizitäten. Aber also prinzipiell ist das, was wir immer noch eigentlich machen, muss man sagen, Hochdosis Cotrimoxazol. Und es gibt jetzt hier noch die letzte Substanzgruppe der Fluochinolone, muss man ganz ehrlich sagen, was wir auch regelmäßig einsetzen, wenn Cotrim nicht mehr funktioniert, allerdings nur nach Testung. Hier werden auch wieder viel Pharmakokinetik und Sachen rangezogen, dass es nicht eine ausreichende Bakterizidie gibt, über so Time-Kill-Kurven, dass das nicht ausreichend irgendwie gut die Bakterien irgendwie abtötet. Man muss sagen, es werden dann aber Meta-Analysen, Fluochinolone versus Cotrim irgendwie zitiert, die eine gleiche Mortalität haben, bei Blutstruminfektionen gleiches Outcome. Und die Fluochinolone werden jetzt in der Guidance zurückgestellt oder niedriger gestuft in der Präferenz aus PKPD-Gründen, Resistenzmechanismen und so Tiermodellen. Die klinischen Daten sind genauso schlecht wie alles andere, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich finde, man kann jetzt aus den Studien, die da zitiert werden, jetzt keine klaren Argumente für das eine oder für das andere finden. Und ich finde, man muss da vielleicht wirklich auch aus Antibiotic Stewardship Sicht sagen, solange das Cefiderocol nicht klinisch eine eindeutige Überlegenheit zeigt, muss man es jetzt vielleicht nicht in der Indikation noch ausweiten und das für Stenotrophomonas einsetzen. Aber gut, das stelle ich auch gerne zur Diskussion. Ja. Genau. Was nicht empfohlen ist, ist Ceftazidim Monotherapie, weil das einfach weghydrolysiert wird quasi. Genau. Ja.
Ja, sehr interessant. Aber das ist ja wirklich voll, also beides voll im Gegensatz zu dem, wie wir das, glaube ich, alle gelernt haben. Also sowohl, dass man immer eine Kombinationstherapie macht, als auch, dass man die ganzen anderen Substanzen dem Cotrim vorzieht. Also ich habe es auch, wie wir alle, glaube ich, so gelernt, dass man Monotherapie sehr hochdosiert Cotrimoxazol macht.
Genau.
Ja.
Und das heißt ja auch wieder hier, also beim Stenotrophomonas, das fand ich auch am Anfang, als ich es gelernt habe, so irre, dass man sozusagen wirklich ja, also gegen sonst, wenn man sonst das einsetzt, gibt man ja zweimal am Tag 960 Milligramm zum Beispiel oder als Prophylaxe einmal am Tag 480 Milligramm. Und da setzt man ja Tagesdosen von, weiß ich nicht, 3 Gramm, noch mehr, man gibt ja sowas wie 9 Dosen a 960 Milligramm oder so am Tag.
Ja, genau.
Also schon sozusagen so richtig sky high eigentlich, ja.
Ja. Nee, auf jeden Fall. Also, möchte man irgendwie alles nicht haben, ne? Aber wenn es dann da ist, dann gibt es natürlich immer noch
Optionen. Naja. Aber ich finde schon, also ich würde mich deiner Meinung anschließen, weil ich finde, diesen Stenotrophomonas sind wirklich jetzt herauszufinden, ist der jetzt wirklich relevant oder ist es eine Kolonisation? Ich finde, das hast du ja gut dargestellt. Und dann bei dem Nachweis mit Cefiderocol gleich zu behandeln, da kriegt man ja schon wirklich Bauchschmerzen,
absolut,
finde ich. Ja.
Und das ist anders als die anderen Erreger, über die wir bislang geredet haben, ne? Weil wenn ich jetzt den Acinetobacter irgendwo finde, dann gehen auf jeden Fall die Alarmglocken an. Und wenn ich sozusagen ein carbapenemresistentes Enterobacterium finde, dann in der Regel auch, außer dass es vielleicht in der Urinkultur, die ich nicht hätte machen sollen oder so. Aber trotzdem gehen dann schon allein aus hygienischen Gründen die Alarmglocken an. Und aber bei diesem Pseudomonas ist es immer ein bisschen, bei dem Stenotrophomonas ist es immer ein bisschen anders.
Ne? Sehr gut. Ja, ich glaube, dann haben wir it's a wrap, isn't it?
Den zweiten Teil geschafft, sehr gut.
So, was haben wir denn für schöne Fundstücke, Freunde? Ich fange mal an, ich lese ein Buch, ich bringe Bücher immer nur mit, wenn ich sie so halb durchgelesen habe, weil ich echt immer nicht zum Lesen komme, aber die Hälfte ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, die erste Hälfte. Und zwar ist das von Hanya Yanagihara, ich weiß nicht, da vielleicht kennen ein paar von euch dieses A Little Life, das ist ja eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Das habe ich auch durchgelesen, muss ich sagen. Und die hat aber natürlich viele andere Bücher, aber The People in the Trees lese ich irgendwie gerade. Das ist total cool. Das ist auch von so einem, das spielt irgendwie in der weiten Vergangenheit, wo irgendwie ein junger Medizinstudent irgendwie direkt nach seinem Studium mit so einem Entdecker quasi auf so eine Insel fährt, wo angeblich Leute leben, die irgendwie irgendwie den Jungbrunnen quasi, also so ein Naturvolk, was irgendwie nicht altert. Und die gehen dann irgendwie da durch die Insel und finden diese Leute. Und es ist tatsächlich ganz spannend, wie die dann da mit denen so in Kontakt kommen und dann die Geschichten, die sie erzählen. Sehr spannend. Also die erste Hälfte zumindest. Ich werde berichten, wenn ich irgendwann es schaffe, zu Ende zu lesen. Sonst A Little Life, auch super.
Kenne ich beide noch nicht. Ich habe auch ein Buch mitgebracht. Ich habe einen neuen Krimi gelesen. Ist so ein bisschen so ein Spiegel-Bestseller-Autor, aber ich fand ihn trotzdem gut. Hologrammatiker heißt das. Ist so ein, spielt in so einer Zukunft. Ein bisschen so eine klassische Detektiv-Story, aber irgendwie ganz witzig, weil da so neue Technologien in der Zukunft auch irgendwie ganz gut beschrieben werden.
Ja, super. Mein Fundstück der Woche, da geht's auch um Bücher. Und zwar habe ich für mich, hier in Hamburg heißt es Bücherhallen, ganz überall anders heißt es wahrscheinlich Stadtbibliothek oder so, habe ich wiederentdeckt für mich. Also ich wollte einmal sagen, ein Hoch auf die Bücherhallen. Ich finde, erstens kann man da schön hingehen, sich Bücher ausleihen. Auch mit Kindern gibt's immer so Riesenecken mit ganz vielen Kinderbüchern.
Aber die Bücher sind immer ausgeliehen.
Ja, aber man kann die ja vorbestellen, ja, auch online, das finde ich, kann man die ja immer vorbestellen. Ja. Und irgendwie habe ich das für mich so in den letzten Monaten wiederentdeckt und wollte doch alle mal motivieren, da vielleicht mal wieder vorbeizugehen oder zu gucken.
Genau. Recht. Das ist schon eine gute Sache, das stimmt.
Ja.
Ich mag die auch, ja.
Würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal.
Genau, sehr gut.
Tschüss.
Wir werden unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Das DZIF ist aber nicht für die Inhalte verantwortlich, daher meldet euch gerne bei uns, wenn ihr Anmerkungen oder Kritik zu den Folgen habt. Auch wenn ihr Vorschläge oder Themen oder Paper habt, dann freuen wir uns immer, von euch zu hören. Schreibt dazu einfach eine E-Mail an info@infektsupport.de oder ihr kontaktiert uns unter @infektsupport in den entsprechenden sozialen Netzwerken. Und falls euch der Podcast gut gefällt, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns auf den Podcast-Plattformen wie Spotify und so weiter bewertet. Das hilft uns immer nochmal, etwas mehr Reichweite zu bekommen.